der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Karl Schmidt-Ehemann, Gründer und CEO der SE&P Consulting. Lieber Karl, wir kennen uns seit ganz vielen Jahren. Bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Lieber Kurt, vielen Dank für die Einladung. Kurz zu meiner Person. Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet, Familienvater mit einer 8-jährigen Tochter. Und alleine schon deswegen treibt mich das Thema Nachhaltigkeit, zu dem wir ja jetzt heute im Rahmen des Podcasts kommen werden, schon seit langem um. Ich bin selber studierter Maschinenbauer und habe später noch einen Executive MBA in General Management abgeschlossen. Habe in dem Zuge also sowohl die technische Welt als auch die kaufmännisch-finanzielle Welt in der Ausbildung vereint und habe vor der Gründung der SEP einen langen Industrie- und Konzernweg hinter mir, Prozessoptimierung, Projekte, Programmmanagement, alles, was so im Sinne von Transformation dazugehört.
Ja, vielen Dank. Du hast es schon vorweggenommen. In unserer heutigen Folge wollen wir uns mit dem Nutzen von Automation für die Nachhaltigkeit oder Sustainability in Neudeutsch beschäftigen. Welche Themen und Trends sind in der Nachhaltigkeit derzeit von besonderer Bedeutung aus deiner Sicht?
Die Nachhaltigkeit und dann vor allen Dingen auch das Thema Automation hat aktuell eine ganze Menge Treiber, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, teilweise in der Wirtschaftspresse, teilweise in Verbänden, in der Industrie. Aber fangen wir noch mal ganz vorne an. Das eine ist natürlich die klassische Aufgabe von Automation im Sinne der Übergabe von Aufgaben von Mensch zu Maschine, im Sinne der Kommunikation, der Überwachung, Analysen, aber auch Steuerung, Fertigungsschritte und Ähnliches. Dann, und das wird jetzt für die Nachhaltigkeit wichtiger und wichtiger, der erste Teil, wir kommen später sicherlich noch zu Details, der Aspekt der Effizienzsteigerung. Automatisierte Prozesse laufen in der Regel effizienter und energiesparender ab. In einem Bericht von Carbon Trust kürzlich zu lesen war, 15% weniger Emissionen in der Fertigungsindustrie durch den Einsatz von Automatisierungstools. Natürlich auch damit zusammenhängt Thema Abfallreduktion, optimierter Ressourcenverbrauch und bessere Materialnutzung sowie das Thema Lieferketten mit automatisierter Überwachung und Steuerung, aber natürlich auch durch maschinelles Lernen, durch entsprechende Algorithmen unterstützt das Thema Optimierung von Transportwegen und auch die Optimierung von Auslastung und dadurch pro Stück Einheit entsprechend reduzierte Energieverbräuche, Energieeinsatz und damit auch entsprechend reduzierte Emissionen.
Kannst du Beispiele nennen, wie und wo die Automation heute dazu beitragen kann, die Nachhaltigkeit zu verbessern? Konkrete Beispiele dazu?
Unser ganz prominentes Beispiel, wo wir gerade auch zusammen mit einem Forschungsinstitut Wege gehen, ist das Thema Energieberatung für Gebäude, egal ob jetzt die sogenannten Nichtwohngebäude oder die Wohngebäude. Wir haben wie an vielen anderen Stellen im Bereich der Industrie 4.0 oder dem Internet der Dinge, wie es so schön genannt wird, einen gigantischen Datenwust an Verbrauchswerten, an Verbrauchsstellen und Ähnliches, auch in der Produktion natürlich, an Werkzeugmaschinen, Förderbändern und Ähnliches. Und es ist für den Menschen extrem schwierig und zeitaufwendig, sobald Fabriken, Gebäude, Systeme im Allgemeinen komplexer werden, aus dem Datenwust heraus noch richtige Interpretationen zu ziehen. Und hier kann im Sinne der Vorselektion im Bereich Data Analytics oder eben natürlich auch entsprechende Deep Learning Algorithmen kann die Automation helfen, hier Dinge sowohl schneller zu bewegen, als auch natürlich inhaltlich Muster zu erkennen und daraus natürlich schneller Handlungsempfehlungen für die Optimierung abzuleiten. Weil das eine ist die Analyse, aber entscheidend natürlich danach ist die Ableitung davon, was mache ich mit der Analyse, mit den Konsequenzen, die ich daraus bekomme und danach in der Umsetzung.
Karl, jetzt sind wir zum Start mehr auf die Möglichkeiten eingegangen. Lass uns mal das Ganze von der anderen Seite betrachten. Wo liegen denn heute noch Herausforderungen und Probleme der Nachhaltigkeit, die derzeit mit vertretbarem Aufwand nicht gelöst werden können?
Der erste Punkt ist ein, sagen wir mal, fast schon philosophisch-politisches Problem. Es gibt momentan genügend Meinungsmacher, die immer noch behaupten, Nachhaltigkeit rechnet sich nicht. Nachhaltigkeit ist zu teuer und wir können es uns buchstäblich nicht leisten im Sinne der Wirtschaftlichkeit, der Arbeitsplätze, der Effizienz. Und es ist auch teilweise durchaus richtig, dass die Wirtschaftlichkeit jedes einzelne Mal nachgewiesen werden muss, weil der Idealismus, der uns für eine bessere Zukunft im Hinblick auf eine dekarbonisierte Wirtschaftsstruktur laufen lässt, der alleine bringt nichts. Das heißt, wenn die Investitionskosten einer einzelnen Maßnahme zu hoch sind, wird es in der Regel nicht gemacht werden. Zwei Beispiele, die hier sehr prominent auch zu nennen sind, sind zum einen das Thema Smart Grids für die elektrische Stromversorgung in Bezug aufs Thema Lastmanagement und eben die effizientere Energienutzung, also bei Elektrofahrzeugen beispielsweise das Laden, wenn gerade die erneuerbaren Energien mehr zur Verfügung stehen, jetzt im Sommer, Frühherbst, das Thema Solarstrom, im Winter natürlich der Windstrom entsprechend und das Verschieben von Lastmanagement, anders als das früher war, was wir heute in Deutschland zumindest in dieser Form wenig bis noch gar nicht können. Nicht, dass es technologisch nicht möglich wäre, aber es ist schlicht und einfach bisher in die Umsetzung noch nicht und zu wenig gegangen. Und das andere ist das Thema der Wasserstoffwirtschaft. Eben, es gibt genügend Versprechungen der Dekarbonisierung, das betrifft den Flugverkehr, das betrifft den Schiffsverkehr, das betrifft natürlich auch an manchen Stellen den Aufbau des deutschen Wasserstoffnetzes, aber die Kosten alleine schon für die Gestehung des Wasserstoffes aus der Elektrolyse und die Infrastruktur und Speicherung sind groß, sodass es hier auf jeden Fall unterstützende Leistungen geben muss. Vorbildlich in meiner Meinung nach zu nennen, ist hier sicherlich der allseits durchaus bekannte Inflation Reduction Act von 2022 der US-Amerikaner, die hier mit massiven Subventionen aber einen neuen, ja fast schon Boom im Bereich der erneuerbaren Energien und der Nachhaltigkeit angeschoben haben und wo sich jetzt natürlich mit einem gewissen Vorlauf Dinge auch massiv weiterentwickeln.
In Europa und insbesondere in Deutschland wird von Unternehmen eine zunehmende Regulierung und Berichterstattungspflicht bemängelt, insbesondere im Hinblick eben auf die Sustainability. Wie kann die Automation dabei helfen, diese Anforderungen mit einem akzeptablen Aufwand zu erfüllen?
Hilfreich ist es hier, dass wir, so wie ich es vorher schon mal gesagt hatte, das Thema automatisierte Datenerfassung, aber dann vor allen Dingen eben auch Analyse, hier die Regularien besser gewährleistet werden können und darin auch im optimalen Fall, sobald die Systeme aufgesetzt sind und in eine gewisse Richtung sich entwickelt haben, die Berichte zwar nicht auf Knopfdruck, aber doch mit deutlich vertretbarerem Aufwand als das, was ich vorher schon bereits erwähnte, dass heute der Mensch eben in einem riesigen Wust an Datenflut auswählen muss, auf welches Thema er sich fokussiert, das dadurch vereinfacht und am Ende auch kostenseitig natürlich entsprechend optimiert werden kann. Automatisierungstools können Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführen und integrieren, was eben weiterhin auch die Berichterstattung vereinfacht. Und wenn die Regularien, was innerhalb der EU bisweilen auch nicht immer ganz einfach war, Stichwort stellvertretend die EU-Taxonomie genannt, können aber natürlich automatisierte Systeme auch leichter mit Regularien gefüttert werden oder sogar in einem nächsten Schritt sich die Regularien aus verfügbaren Datenbanken selber ziehen und darin dann das Ganze integrierter, sodass der Mensch am Ende nur noch als qualifizierter Beauftrager und Überprüfer sich die Sachen anschauen muss, als am Ende Qualitätsfreigabe und damit die Vereinfachung.
Karl, lass mich da nochmal ein bisschen nachhaken. Du hast jetzt viel Wert gelegt auf die automatisierte Datenerfassung, auf das Analysieren der Daten, auf den Menschen im Loop, der die abgeleiteten Informationen auch nochmal bewertet. Ja, kannst du uns auch ein Beispiel nennen, inwieweit das dann in gezielte automatisierte Aktionen umgesetzt werden kann?
Auch wiederum, also wenn wir von den Berichtswesen und den Berichterstattungen weggehen, eben wiederum in die Umsetzung. Das, was ich vorher schon erwähnt hatte, das Thema Gebäudeautomation auch hier, also es ist nichts Neues. Dinge wurden teilweise bereits technologisch vor 20 oder 30 Jahren schon angedacht, waren aber mit damaligen technologischen Mitteln wenig bis nicht realisierbar. aber so als dem Beispiel Smart Home oder eben auch Smart Office, dass die Integration von Steuerung von einzelnen ja, benötigten Lastelementen von Strom über Kälte, Wärme etc. vereinfachter natürlich durchgeführt werden können, als man das bisher mehr oder weniger manuell gemacht hat, sodass der Mensch wiederum eben zwar der Überwacher ist, sinnvollerweise, aber von Routinetätigkeiten, die er in der Form gar nicht so optimiert steuern kann, wie der automatisierte Algorithmus das tun kann.
Okay, danke dafür. Dann lass uns noch mal versuchen, eine andere Brücke zu schlagen. Du bist vor 4 Jahren mit deinem Unternehmen an den Start gegangen. Zu diesem Zeitpunkt hat die Covid-Pandemie unser aller Leben massiv geprägt. Und was wir geschäftlich vor allem immer wieder diskutiert haben, war natürlich die Resilienz von Lieferketten, absolut dominant. Wo lagen damals die Schwerpunkte deiner Arbeit?
Das Entscheidende zu dem Zeitpunkt eben, Kurt, du hast es erwähnt, war im Sinne der Lieferketten eben überhaupt, ich habe damals unter anderem Projekte in der Logistik gemacht, auch in der Versorgung von Medizingeräten und Ähnliches und Medizintechnik, ist überhaupt die Verfügbarkeit sicherzustellen. Wir haben vor Covid gesehen, dass wir unter dem Rahmen der Effizienzlieferketten global, das war kein Problem, was Deutschland alleine betroffen hat, sehr stark ausdifferenziert haben, um noch das letzte Prozentpünktchen oder sogar Komma-Prozentpünktchen an Effizienzgewinnen aus Lieferketten rauszuholen. Mussten aber feststellen, dass diese Lieferketten eben in massiven Krisensituationen, die von uns in dieser Form keiner so global, so schnell erwartet, erhofft hatte, dass diese Lieferketten so eben nicht mehr funktionierten und die Verfügbarkeiten von gewissen Dingen nicht gewesen sind. Das heißt, was war damals das Hauptfokus? Krisen als Chancen natürlich und dann eben die Identifikation von Schwachstellen und Förderung der Flexibilität und darin eben die Anpassungsfähigkeit im Unternehmen, genauso wie die Lieferkette an sich resilienter, anpassungsfähiger sein musste, wurde, die Verfügbarkeit aus anderen Bereichen sicherzustellen, das aber genauso für das ganze Unternehmen Stück für Stück zu gehen. Ein Weg, der heute durch viele beschritten worden ist, aber noch lange nicht abgeschlossen ist.
Das heißt, inhaltlich hattest du quasi sofort eine riesen Aufgabe und auch eine ganze Menge Leute, die danach gefragt haben, diese Unterstützung zu bekommen. Was waren trotzdem besondere Herausforderungen deiner Unternehmensgründung in dieser ganz besonderen Zeit?
Die Herausforderungen waren massiv. Das Thema Kontakte, das haben wir alle erlebt. Homeoffice und die Technik dafür hat gut funktioniert oder auch digitale Projekte. Ich kann mich selbst aus der Spätphase von Covid im Herbst 2021 erinnern, wo mich ein damaliger Kunde gebeten hat, ein Projekt mit einem Projektteam, mit einem Dutzend Leuten über verschiedene Standorte verstreut, komplett virtuell aus dem Homeoffice heraus zu betreuen. Und ich habe damals noch, obwohl dann schon gut 1,5 Jahre Zeit mit der ganzen Erfahrung vergangen waren, innerlich gezuckt und habe mir gedacht, so, ich bin mal gespannt, ob das so komplett funktioniert. Auch, und das ist das Entscheidende, auch als Antwort auf deine Frage, die Kontakte aufzubauen im virtuellen Raum ist um ein Vielfaches schwieriger, nach meiner Erfahrung, wie in persönliche Kontakte zu gehen, sei es auf Netzwerkveranstaltungen, sei es wirklich, wenn man mit Unternehmen zusammenkommt, zusammenarbeitet oder dann eben auch, sobald man sich etwas besser kennt, wenn es dann auch an den Beginn von inhaltlicher Zusammenarbeit geht. Also das heißt, der Verzicht auf persönliche Kontakte hat es extrem schwierig gemacht, am Anfang den Bekanntheitsgrad der SAP überhaupt erstmal zu platzieren und dann Stück für Stück zu steigern, um mit entsprechenden Kunden die Anforderungen, die du beschrieben hast, eben den Schlüssel zum Schloss zu bringen.
Karl, du hast das Thema Resilienz von Lieferketten ja sozusagen behandelt im Rahmen von der Corona-Pandemie. Lässt sich aus dem etwas Nutzen übertragen für die Erhöhung der Nachhaltigkeit heute?
Ja, ich habe einige Punkte, die ich dafür gerne nennen möchte. Das eine ist das Thema die Diversifizierung von Lieferanten, das heißt die Minimierung von Abhängigkeiten. Auch eine Frage der Regionalisierung oder wie mittlerweile manche Stichworte sich auch auf die Glokalisierung zurückziehen. Also das heißt zwar global beschaffen und gleichzeitig aber eine gewisse Lokalität der Lieferketten Ganz extrem formuliert, muss es das Vorprodukt aus Australien sein oder reicht vielleicht auch etwas aus Portugal, je nachdem, was eben an technologischer Notwendigkeit, an Rohstoff oder Ähnliches drinsteckt. Das zweite ist der Aspekt der Transparenz und der Rückverfolgbarkeit, um das frühzeitige Erkennen von Engpässen oder die Sicherstellung der Produkte und Materialien aus verantwortungsvollen Quellen sicherzustellen. Dann das dritte, wir hatten es vorher schon kurz erwähnt, im Rahmen der Digitalisierung, aber auch der Automation, die Überwachung von Lieferketten und das frühzeitige Erkennen fast schon als Frühwarnsysteme, ob Dinge irgendwo reißen, was natürlich in der Logistik mit einer gewissen Steuerungslogik machbar ist. Und noch als viertes zu nennen, etwas, was anfängt, vorgedacht zu werden, sicherlich auch wiederum teilweise schon vor 20, 30 Jahren, aber das Thema der Kreislaufwirtschaft, Produkte leichter wiederum reparierbar, reparierfähig, also wir reden hier vor allen Dingen über den B2C-Markt, aber auch im B2B-Bereich, das Recycling oder auch die Wiederverwendung zu erreichen, darin ressourcenschonender und eben auch abfallreduzierend.
Ja, vielen Dank. Karl, wir haben noch gut Zeit für Themen, die dir sonst wichtig sind und wo du dich gerne positionieren würdest. Welche Themen, welche Schwerpunkte würdest du da ansprechen wollen?
Ich habe drei wesentliche Aspekte, die ich gerne noch zum Gedankenanregen mitgeben möchte. Das eine ist das Thema die Effizienzsteigerung durch die Automation. Für das Thema Prozessoptimierung und Energieverbrauchsreduktion, aber natürlich auch die Förderung der effizienten Ressourcennutzung und die Abfallreduktion, wie wir es gerade schon hatten. Wir sind heute zwar weit gekommen im Thema Effizienz, Prozessoptimierung, Kostenreduktion und Ähnliches. Wir haben an manchen Stellen aber festgestellt, dass wir, Stichwort Resilienz von Lieferketten nochmal, um darauf einen Rückgriff zu nehmen, die Schraube auch überzogen haben. Und dass wir jetzt daran gehen müssen in der nächsten Zeit, und ich glaube, das ist gerade auch etwas, was für die deutschen Industrieunternehmen, egal ob sie klein, mittel oder groß sind, ganz relevant sind, nicht zu vergessen, dass es um Zukunftsfähigkeit entsprechend geht, weil Zukunftsfähigkeit neben der Nachhaltigkeit, der ökologischen Nachhaltigkeit, auch die finanzielle Nachhaltigkeit einschließt. Und wenn ein Unternehmen nicht genügend Gewinn ausweist, nicht genügend Gewinn macht, ist es nicht in der Lage, künftig auch weiterhin in Produkte, in Dienstleistungen, in Lösungen zu investieren und entsprechend am Markt erfolgreich zu sein, mit all den Nachteilen, die das Ganze mit sich bringt. Der zweite Aspekt ist das Thema des digitalen Nachhaltigkeitsmanagements, die Datenerfassung und Analyse, entsprechend weg von der manuellen Aufbereitung und Erfassung, die es ermöglicht, teilweise schon sehr auch wiederum unter dem Aspekt der Resilienz, nicht zentralisiert in einer Geschäftsleitung, in einem Vorstand, vielleicht auch selbst in einem Bereich, an der Spitze Entscheidungen zu treffen, sondern auch dort, um die Handlungsfähigkeit und die Widerstandsfähigkeit einer ganzen Organisation zu erhöhen, die Entscheidungen dort zu treffen, wo sie eigentlich hin müssen, weil es eben nicht mehr nur einen Experten, eine Expertin für ein Thema gibt, sondern entsprechend das Unternehmen als lebender Organismus zu verstehen und zu begreifen sein muss und darin eben natürlich mit den digitalen Daten und auch dem digitalen Nachhaltigkeitsmanagement die Transparenzerhöhung und die Rückverfolgbarkeit von Produktionsprozessen möglich wird, was wiederum auch im Krisenfall, entweder wenn es bei Lieferketten schief geht oder es Probleme in der Produktion gibt oder, ich natürlich wiederum die Resilienz auch darin fördern kann. Und das dritte Aspekt, nochmal etwas nachdrücklicher darauf hingewiesen, eben das Thema der Kreislaufwirtschaft, zu schauen, wie können wir es sinnvoll, Photovoltaikbereich als ein Beispiel genannt, gibt es bereits erste Ansätze darin, dass jetzt die ersten großen Solarmodule, die man teilweise vor 20, 25 Jahren auf Dächern und Ähnliches verbaut hat, ans Ende ihrer Lebenszeit kommen. Wie kann man es schaffen, diese Produkte auch entsprechend, ohne sie nur zu verschrotten, die Rohstoffe wiedergewinnen, gerade dort, wenn es um seltene Erden geht oder auch manche teilweise auch belastenden Materialien, Cyanverbindungen, Quecksilber und Ähnliches, sodass wir es hier schaffen, eben Umweltauswirkungen zu reduzieren und im Idealfall auch zu minimieren und am Ende den Rohstoffverbrauch zu reduzieren. Wenn man sich anschaut, dass wir momentan global gesehen mit ungefähr 8 Milliarden Menschen nach einem knappen halben Jahr jeweils die Menge der Ressourcen, die die Erde pro Jahr neu bilden kann, aufgebraucht haben, dann zeigt das, dass wir momentan einen Wechsel auf die Zukunft ziehen und wir alleine deswegen, um für uns und für alle, die nach uns kommen, eine lebenswerte Umwelt zu erhalten, was an der Thematik tun müssen. Ich glaube, wir haben alle technologischen Möglichkeiten heute bereits in der Hand oder zumindest angedacht, dass uns diese Transformation gelingen kann. Der Weg ist steinig. Ich bin auch überzeugt davon, dass es nicht einfach wird. Aber ich bin trotzdem optimistisch, dass wir das gemeinsam in den nächsten 20 Jahren bewältigen können.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Karl, wenn du jetzt noch eine persönliche Ansprache, einen persönlichen Appell an unsere Hörerinnen und Hörer richten möchtest, mit drei Schlüsselbotschaften, wie sie selbst gerade in der Verbindung zwischen Automation und Nachhaltigkeit aktiv werden können. Welche sind das?
Es sind genau drei Punkte. Mut haben, Neues wagen, loslaufen. Wir können das alle nur gemeinsam machen. Das Thema ist zu groß und zu wichtig für uns alle, als dass wir es zerreden sollten oder Meinungsmachern, die das Ganze in ihrem Sinne kaputt reden wollen, überlassen sollten. Es ist schwierig, es ist nicht einfach, aber ich glaube, wir haben alle Möglichkeiten in unserem Intellekt und in unseren technologischen Fähigkeiten, um es zu tun. Lasst es uns gemeinsam machen, lasst uns gemeinsam heute anfangen.
Ja, eine tolle Botschaft. Mut haben, gemeinsam machen und loslaufen. Ich glaube, das gilt für viele Bereiche. Danke.
Vielen Dank, Karl.
Danke, Kurt. Danke, Thomas.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.